Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Der Papst ruft am Hochfest Epiphanie zu Willkommenskultur und Geschwisterlichkeit auf. Gebet für den Frieden in der Ukraine, in Nahost, Myanmar und allen Kriegsländern. Und Premiere im Vatikan. Franziskus ernennt erstmals eine Präfektin. Mit diesen Themen ein herzliches Willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin am Hochfest Epiphanie. Im Studio ist heute Anne Preckel. Hallo. Gottes Traum ist eine vereinte Menschheit und seine Liebe und Hoffnung richtet sich an alle. Daran hat der Papst anlässlich des Hochfestes Epiphanie erinnert. Bei einer feierlichen Messe im Petersdom ermutigte Franziskus Christen dazu, zu Boten der Hoffnung zu werden.
Bei der Papstmesse im Petersdom waren am 6. Januar geschätzt 5000 Gläubige versammelt.
Abbiamo visto spuntare la sua stella.
Ausgehend von der Reise der Sterndeuter zum Jesuskind hob Franziskus in seiner Predigt drei Eigenschaften des Sterns hervor. Er ist hell, er ist für alle sichtbar und er weist einen Weg.
La stella è luminosa, la stella è visibile a tutti.
Die Sterndeuter, die nach etwas Neuem und nach Hoffnung suchten, seien nicht dem künstlichen und kalten Licht der weltlichen Herrscher gefolgt, erinnerte der Papst. Der Stern, der ihnen den Weg wies, habe auf die Liebe Gottes verwiesen. Der Mensch wurde und sich für uns hingab, indem er sein Leben opferte. So wie der Stern die Sterndeuter mit seinem Leuchten nach Bethlehem führte, so können auch wir mit unserer Liebe die Menschen, denen wir begegnen, zu Jesus führen, indem wir ihnen im menschgewordenen Gottessohn die Schönheit des Antlitzes des Vaters und seine Art zu lieben, die aus Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit besteht, zeigen. Vergessen wir das nie. Gott ist nah, mitfühlend und zärtlich. Das ist die Liebe, Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit. Dazu brauche es keine ausgeklügelten Methoden, so Franziskus. Es gehe vielmehr darum, Glaube, Menschlichkeit und Geschwisterlichkeit zu leben und füreinander zu Lichtern zu werden, die zur Begegnung mit Gott führten. Der Stern von Bethlehem sei kein Geheimcode, sondern für alle sichtbar, die nach einem Zeichen der Hoffnung suchten, fuhr der Papst fort. Herodes und die Schriftgelehrten hätten den Stern nicht einmal bemerkt. Er sei aber eine Einladung an alle, betonte der Papst. Gott offenbart sich nicht exklusiven Kreisen oder einigen wenigen Privilegierten, sondern er bietet seine Begleitung und Führung jedem an, der ihn mit aufrichtigem Herzen sucht. Ja, oft nimmt er unsere Fragen vorweg und sucht uns, noch bevor wir ihn darum bitten. Aus diesem Grund seien die heiligen drei Könige in der Krippe mit Merkmalen dargestellt, die alle Altersstufen und Ethnien umfassten, um daran zu erinnern, dass Gott alle sucht, immer. In einer Zeit, in der Menschen und Nationen trotz leistungsfähiger Kommunikationsmittel immer weniger bereit seien, einander in ihrer Vielfalt zu verstehen, zu akzeptieren und zu begegnen, sei dies eine wohltuende Botschaft. Franziskus rief konkret dazu auf, Menschen zu integrieren und eine Willkommenskultur aufzubauen. Der Stern ruft uns heute dazu auf, alle Formen der Selektion, Ausgrenzung und Ablehnung von Menschen zu ächten und bei uns selbst und in der Umgebung, in der wir leben, eine starke Willkommenskultur zu fördern, in der die Sperren der Angst und Ablehnung durch offene Räume der Begegnung, der Integration und des Austauschs ersetzt werden, durch sichere Orte, an denen alle Geborgenheit und Schutz finden können. Franziskus ermutigte dazu, Brücken zu bauen und sich um Schwache und Menschen am Rande zu kümmern. Gott träume von einer Menschheitsfamilie, die in Frieden, Gemeinwohl und Eintracht zusammenlebe. Im Heiligen Jahr lade der Stern von Bethlehem auch dazu ein, einen inneren Weg zu gehen, unser Herz zu reinigen und uns der Begegnung mit dem Herrn zu öffnen, so Franziskus. Und wir können uns beim Anblick des Sterns auch wieder neu dafür entscheiden, Männer und Frauen des Weges zu sein, wie die Christen in den Anfängen der Kirche. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Vor dem Mittagsgebet gratulierte der Papst am Epiphanietag den orthodoxen Kirchenvertretern, die nach dem julianischen Kalender am 7. Januar Weihnachten feiern.
Sono lieto di indirizzare il mio augurio più cordiale.
Ich freue mich, den kirchlichen Gemeinschaften des Ostens meine herzlichsten Wünsche zu übermitteln. Ich versichere Sie insbesondere meines Gebetes für diejenigen, die unter den anhaltenden Konflikten leiden. Möge Jesus, der Friedensfürst, allen Frieden und Gelassenheit bringen. So Franziskus mittags am Petersplatz.
Non dimentichiamo pregare per la pace. La martoriata Ucraina, Palestina, Israel, tutti i paesi che sono in guerra, Myanmar.
Erneut rief er zu Gebet für den Frieden in der gequälten Ukraine, in Palästina, in Israel, in Myanmar und in allen Ländern, die sich im Krieg befinden, auf. Und wir bleiben im Vatikan. Papst Franziskus hat erstmals eine Präfektin ernannt. Es handelt sich um die italienische Ordensfrau Simona Brambilla, die Franziskus an die Spitze der Vatikanbehörde für die Orden rückte.
Die Ernennung der Konsultata-Missionsschwester gab der Vatikan am Mittag des Hochfestes Epiphanie bekannt. Die Beförderung von Schwester Brambilla ist eine Neuheit. Eine Frau hat noch nie eine Vatikanbehörde geleitet. Franziskus hatte in seiner apostolischen Konstitution Prädikate Evangelium 2022 festgehalten, dass auch Laien und damit Frauen für Spitzenpositionen des Heiligen Stuhls in Frage kommen, die bisher Kardinälen und Bischöfen vorbehalten waren. Schwester Brambilla war bislang erst die zweite Frau im Vatikan, die 2023 Sekretärin in einem Dikasterium wurde. Es handelt sich um den zweithöchsten Posten in einer solchen Behörde. Vor ihrer Berufung zur Präfektin hatte der Papst Schwester Brambilla zudem vor wenigen Wochen in den ordentlichen Rat der Bischofssynode berufen, dem er erstmals zwei Frauen beifügte. Brambilla, die bald 60 wird, war von 2011 bis Mai 2023 Generalsuperiorin ihrer Ordensgemeinschaft und dort zuvor Generalrätin. Sie hat einen Doktor in Psychologie und ist ausgebildete Krankenpflegerin. Ab 1999 arbeitete sie in Mosambik mit Jugendlichen. In das Institut der Missionsschwestern der Konsultata trat sie 1988 ein. Eigenen Angaben zufolge schätzt der Papst die Fähigkeiten und Fachkompetenzen von Frauen und gemischten Teams in besonderer Weise. In seinem Pontifikat hat er mehrere Frauen in vatikanische Spitzenpositionen berufen und in mehreren Kurienbehörden Untersekretärinnen ernannt. Diese Posten waren lange ausschließlich von männlichen Klerikern besetzt. Maximilian Seidel für Radio Vatikan.
Zum Propräfekten des Ordensdikasteriums ernannte der Papst, wie ebenfalls heute bekannt wurde, den spanischen Kardinal Ángel Fernández Artime, der bislang Generaloberer der Salesianer Don Boscos war. Und wir kommen in den Südsudan. Der päpstliche Vertreter in dem afrikanischen Land, Erzbischof Seamus Patrick Horgan, hat in den letzten Tagen die Diözese Malakal an der Grenze zum Sudan besucht. Er zeigt sich gegenüber Vatican News beeindruckt von der Glaubensstärke und Widerstandskraft der Bevölkerung, deren Botschaft stark ist, selbst inmitten so vieler Schwierigkeiten.
Es war ergreifend, die Bevölkerung des Südsudans während der Weihnachtsfeierlichkeiten zu begleiten, um das Wort des Papstes und die Nähe der Weltkirche in das Land zu bringen, das als das Ärmste der Welt gilt. Das berichtet Erzbischof Seamus Patrick Horgan, Nuntius im Südsudan, mit Blick auf seine Reise in den Norden des Landes. Von Montag 23. bis Freitag 27. Dezember hatte er die Diözese Malakal bereist, an der Grenze zum Sudan. Die Region leidet noch immer unter den Zerstörungen des Bürgerkriegs, der 2020 zu Ende ging, ist zusätzlich nun aber mit der Ankunft von Hunderttausenden von Flüchtlingen konfrontiert, die vor dem Konflikt im Sudan geflohen sind. Diese Menschen kommen zu den Zehntausenden von Binnenvertriebenen hinzu, die seit Jahren unter prekären Bedingungen leben. Die Region wird außerdem häufig von Überschwemmungen heimgesucht. Weil der Upper Nile State, in dem die Diözese liegt, am nächsten am Sudan liegt, ist gerade die Diözese Malakal jetzt auch der Ort, an dem in gewissem Sinn das Drama und die Tragödie des Sudans am meisten Auswirkungen zeitigt. so der Erzbischof gegenüber den Vatikanmedien. Ich habe daher sofort die Einladung des Bischofs angenommen, um der Bevölkerung auch die Nähe von Franziskus und der Weltkirche zu vermitteln. So nahm der Nunzius an der Weihnachtsmesse teil, die in einer Kapelle des 5 Kilometer von der Stadt entfernten UN-Flüchtlingslagers gefeiert wurde, bevor es dann zur Feier in der Kathedrale von Malakal ging, die ebenfalls von zahlreichen Gläubigen besucht wurde. Die letzte Feier, die der Nunzius begleitete, fand dann am 26. Dezember in der Gemeinde Kodok am Westufer des Weißen Nils statt. Es ist ein Land, das mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist, und es ist ein sehr widerstandsfähiges Volk, wenn man so will. Denn es ist ein Volk, das seit so vielen Jahren Prüfungen ausgesetzt ist. Und es gibt inmitten all der Herausforderungen auch einen ihnen innewohnenden Geist, sagen wir, der Freude. Denn wenn man zu den Feierlichkeiten geht, strahlen sie sogar unter sehr schwierigen Umständen Freude aus. Und es gibt auch Loyalität unter den Menschen. Also es gibt Dinge, die das Herz zerreißen, aber es gibt auch Dinge, die Trost spenden. Ein Beweis dafür sei auch das intensive Engagement der Kirche vor Ort, vor allem durch die Caritas, die von der italienischen Schwester Elena Ballatti geleitet wird. Sie sei ein Beispiel für die vielen Missionare, die selbst während des Krieges an ihrem Platz geblieben sind und immer noch dort sind, würdigt der Nunzius die Arbeit der Kirchenangehörigen, die neben Nichtregierungsorganisationen und den Vereinten Nationen der Bevölkerung beistehen, vor allem mit der Verteilung von Nahrungsmittelhilfe. Wir sind uns bewusst, dass die Menschen in dieser Krise erschöpft sind, weil der Krieg im Sudan den Ölexport aus dem Südsudan blockiert hat. Es gibt kein Geld, es gibt kein Einkommen, es gibt eine schwere Wirtschaftskrise und leider hat der Krieg im Sudan starke Auswirkungen hier. Aber auf der Ebene der Kirche ist das Engagement der Caritas und der Diözesen bei der Begleitung der Menschen und für den Widerstand der Menschen angesichts so vieler Krisen und Herausforderungen sehr stark. Vor knapp 2 Jahren war Papst Franziskus in den Südsudan gereist, ein lange gehegtes Vorhaben, das damals endlich umgesetzt werden konnte. Hier im Land gibt es immer noch ein sehr lebhaftes Echo des Papstbesuches und ich versuche sozusagen im Kielwasser dieses Besuches zu arbeiten und einige Früchte zu ernten. Denn der Papst hat bereits mehrere Initiativen zugunsten des Friedens im Südsudan ergriffen, darunter den Besuch der führenden Politiker des Landes im Vatikan im Jahr 2019 und seinen Besuch im Jahr 2023. Die Anwesenheit des Papstes ist also sehr spürbar und ich hoffe, dass die Nunziatur mit dem Einfluss, den der Papst ausgeübt hat, darauf aufbauen kann und ihren Beitrag zur Friedenssicherung zuallererst und dann zu einem Entwicklungsschub für die Zukunft dieses Landes und das Wachstum seiner Kirche leisten kann. Soweit Erzbischof Seamus Patrick Horgan, Nunzius im Südsudan.
Es folgt unser Buchtipp. In ihrem neuen Buch stellt Esther von Krosigk Mary Pyle, die geistliche Tochter Pater Pius, vor. Die Journalistin reiste eher zufällig nach San Giovanni Rotondo und lernte nicht nur die Vertraute des großen Heiligen kennen, sondern durch den Kapuziner auch das Ja zum Kreuz. Wir haben mit der Autorin gesprochen. Es gibt ja unzählige Bücher über Pater Pio. Wie sind Sie denn auf die Idee zu dem Buch über den Kapuziner und Mary Pyle gekommen?
Die Initialzündung zu dem Buch war eine Pilgerreise ins Heilige Land, die aber nie stattfand aufgrund des Überfalls der Hamas am 7. Oktober 23 auf Israel. Wir haben uns entschlossen, diese Reise lieber nicht zu machen, weil es zu gefährlich erschien, dorthin zu reisen, und wir wollten uns der Gefahr nicht aussetzen. Stattdessen beschlossen die Organisatoren dieser sehr kleinen Reisegruppe, wir waren so 10, 11 Leute, dass es nach Italien gehen sollte. Und ich brauchte ehrlich gesagt einige Zeit, um mich dazu zu entschließen, mitzufahren, denn eigentlich zog es mich nur ins Heilige Land. Und dann reisten wir Anfang April los und unsere erste Station war San Giovanni Rotondo, wo Pater Pio mehrere Jahrzehnte gewirkt hat bis zu seinem Tod. Und an dem Ort hörte ich zum ersten Mal auch den Namen von Mary Pyle.
Was hat Sie an der Beziehung zwischen Mary Pyle und Pater Pio besonders berührt?
Mary Pyle hatte 10 Jahre lang ein sehr abwechslungsreiches Leben geführt. An der Seite von Dr. Maria Montessori, der berühmten italienischen Pädagogik-Innovatorin. Die beiden waren quer durch Europa gereist und durch Nordamerika. Mary Pyle war die Dolmetscherin und Assistentin von Maria Montessori. Und insofern hatte sie ein ganz, ganz anderes Leben geführt. Dann betete sie darum, dass sie einen Beichtvater finden möge. Sie war inzwischen konvertiert, sicherlich auch unter dem Einfluss von Maria Montessori. Und 1-2 Jahre, nachdem sie das Gebet gesprochen hatte für einen Beichtvater, trifft sie auf Pater Pio, schaut ihm in die Augen und weiß, das ist er. Das ist ihr Beichtvater und er sollte es für den Rest ihres Lebens auch bleiben. Und bei dieser Begegnung rät Pater Pio ihr, in San Giovanni Rotondo zu bleiben. Also auch von ihm ging der Wunsch aus, dass sie eine Verbindung miteinander eingehen. Und ich denke, man kann schon sagen, dass diese Begegnung von Gott geführt war. Dass das Wirken Gottes so deutlich ist an diesen beiden völlig verschiedenen Menschen, das hat mich schon sehr fasziniert. Und ich denke, darin lag auch ein Beweggrund, dass ich diese Geschichte aufgeschrieben habe, dass es immer wieder trotz unterschiedlicher Herkunft Parallelen zwischen den beiden gab und Überschneidungen. Und was mich berührt hat zwischen Mary Pyle und Pater Pio, erwuchs eine Liebe, die man sich in der heutigen Welt überhaupt nicht mehr vorstellen kann, nämlich eine auf Gott ausgerichtete geistige Verbindung mit allen Höhen und Tiefen, mit Verlusten, durch schwierige Zeiten hindurch.
Und was bedeutet Ihnen persönlich Pater Pio?
Ehrlich gesagt bin ich erst durch die Italien-Pilgerfahrt und mein Buch Pater Pio richtig näher gekommen. Natürlich kannte ich sein Leben in groben Zügen. Vor vielen Jahren hatte ich mal die Biografie von Pater Amort über ihn gelesen. Aber der italienische Mönch gehörte jetzt nicht zu den Heiligen bislang, an die ich mich hilfesuchend wende in bestimmten Situationen. Ich habe immer wieder gestaunt, welchen Gegensätzen hell und dunkel Pater Pio in seinem Leben ausgesetzt war. Sein beständiger Kampf gegen den Teufel und gleichzeitig seine nie nachlassende Liebe zu Gott und zur katholischen Kirche. Das hat mich schon sehr beeindruckt, obwohl die Kirche selbst ihm ja oft das Leben schwer machte, das muss man ja sagen. Und während des Schreibprozesses hat mich Pater Pio, um jetzt mal ganz persönlich zu sprechen, die Kalvarienliebe gelehrt. Also Ja zu sagen zum Kreuz.
Ganz herzlichen Dank. Zum Mitschreiben. Esther von Krosigk, Pater Pio und Mary Pyle, seine hochgeschätzte geistliche Tochter und Vertraute. Media Maria Verlag 2024. Kosten etwa 19 Euro. Und damit endet unser Nachrichtenjournal an diesem Epiphanietag. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Preckel. Weitere News und Berichte sowie Podcasts und auch Videos finden Sie bei uns im Internet www.radiovatikan.de. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.